Moin, moin, verrückt nach Römer. Ich freue mich, dass du dabei bist, wenn wir in die Bibel gucken. Und wenn man die Bibel liest, dann gibt es ja einen Grundsatz, der heißt, Kontext ist King. Kontext ist King heißt, man muss immer auf den Zusammenhang achten. Bei allem Bibellesen ist das wichtig. Also, dass man nicht eine einzige oder einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang rausreißt, sondern dass man guckt, was steht davor, was steht danach. Kontext ist King. Das gilt natürlich im Besonderen auch für den Römerbrief, der ja so dicht geschrieben ist, dass es gut ist, zu sehen, was ist vorher, was ist nachher, damit man den Römerbrief nicht gegen den, also gegen die Überzeugung von Paulus liest. Paulus hat ja erklärt, warum alle Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören müssen. Weil man nämlich nur durch ihn, sowohl wenn man Jude ist, wie wenn man zu den Nationen gehört, zu den Völkern, also nicht zu den Menschen, die in diesem Bund Gottes mit Israel leben, weil man nur in ihm den Retter hat. Es ist klar, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und er schenkt uns Vergebung, Versöhnung mit Gott und damit ein ewiges Leben. Also das ist der große Zusammenhang des Römerbriefs. Und doch gibt es viel Widerstand. Und mit diesem Widerstand beschäftigt sich Paulus ja im Besonderen im Kapitel 9 bis 11, wo er im sogenannten Israel-Kapitel also entfaltet, wie das jetzt mit Israel ist. Deswegen, weil für ihn das besonders schmerzlich ist. Wenn Menschen Nein sagen, das findet Paulus immer schmerzlich. Aber für ihn ist es besonders schmerzlich, dass Menschen aus dem Volk Israel, aus dem Bundesvolk, aus dem Volk, das diese Tradition hat mit Gott, dass da welche Nein sagen. Wie kann das sein bei der Geschichte, bei der Vorerfahrung mit Gott? Und darum geht es jetzt also im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 im Speziellen. Aber jetzt im Kapitel 11 auch im Besonderen. Und ich lese mal im Kapitel 11 die ersten 11 Verse. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht in 1. Könige 19, Vers 10: Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen, und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort im 1. Könige 19, Vers 18? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt in dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht in Jesaja 29, Vers 10, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht im Psalm 69: Lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Also, das ist die harte Frage. Gibt es das, dass Menschen ausgestoßen sind, dass sie verstockt sind, so dass sie nicht mehr hören können, dass sie nicht mehr wahrnehmen können, worum es Gott geht und was Gott tut? Diese Frage stellen viele Menschen insgesamt. Wie ist das? Warum nehmen einige die Botschaft von Jesus dankbar auf, leben danach und es gibt andere, die sind wie Beton? Besonders die Frage, wieso kommen Menschen, die sozusagen schon eine fromme Geschichte haben, in ihrer Familie, in ihrem Bekanntenkreis oder auch in ihrem Volk, so wie die Juden, Wie ist das bei denen? Wo kommt denn da der ganze Widerstand her? Die sehen doch, was für ein Segen das ist, mit Gott zu leben. Paulus sagt es ganz klar, nein, Israel ist nicht verstoßen. Das sei ferne, das ist unmöglich für ihn. Also das ist jenseits dessen, was er für möglich hält bei Gott. Deswegen sagt er, Gott hält sein Versprechen. Das ist das, worauf ich baue, das, was für mich absolut feststeht. Gott hält sein Versprechen. Und dann hat er eine Demonstration dafür. Er sagt, ihr Lieben, ich, Paulus, bin auch Israelit. Ich bin Jude. Er weiß also ganz genau, dass er aus dem Stamm Benjamin kommt. Das heißt, er als Israelit hat auch Jesus kennengelernt. Und viele andere mit ihm. Die ganze Gemeinde in Jerusalem, Tausende gehören dazu. Sie waren alle oder fast alle aus dem Volk Israel. Da kann man doch von der ganz praktischen Seite her sagen, dass Gott das Volk Israel nicht verstoßen hat. Das kann man doch sehen. Aber es gab eben auch die anderen, die sagten, nein, das ist nicht automatisch so, dass alle dazugehören, dass alle positiv reagieren. Im Gegenteil, für uns ist es unmöglich, Jesus als Messias anzuerkennen. Und nun sagt Paulus, Gott hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Er respektiert uns. Liebe kann nicht vereinnahmen. In dem Sinne, dass sie sozusagen den anderen in die Verantwortung oder in die eigene Überzeugung mit hineinnimmt. Sonst wäre es keine Liebe. Also lädt er ein, opfert er sich, schenkt er sich, kämpft um uns. Und das als der lebendige Gott, der einfach sagen könnte, ihr macht, was ich tue. Aber Gott zwingt nicht. Das ist das Erschütternde daran. Wenn ein Mensch Nein sagt, ist das nicht ohne Folgen. Natürlich nicht. Klar, das hat Folgen für sein Leben, für sein Umfeld, für ihn selber. Und trotzdem respektiert Gott den Willen dieses Menschen. Also in dem Moment, wo wir das Wort Gottes lesen und hören, passiert das. Wenn wir es lesen und hören, sind wir nicht dieselben wie vorher. Entweder wir nehmen es uns zu Herzen und leben danach, oder wir lehnen es für uns ab. Versteht ihr? Also das, was sich in Israel, bei Israel vollzieht, das vollzieht sich sozusagen auch in deinem und in meinem Leben. Entweder öffnen wir uns, dann verändert das Wort Gottes uns, oder wir verschließen uns und dann werden wir auch ein Stück härter. Also härter Gott gegenüber, Menschen gegenüber, uns selbst gegenüber. So sagt es die Bibel, dass das nicht dass das uns nicht locker lässt. Also, dass wir sozusagen so oder so darauf reagieren. Härter werden oder verändert werden durch das, was Gott uns gibt. Und wenn man härter wird, dann vollzieht sich in gewisser Weise das Gericht Gottes. Wenn wir seine Liebe zurückweisen, sodass wir verstockt werden, dann passiert mit uns das Gleiche wie mit Teilen von Israel, die ja auch Gottes Wort gehört haben. Das gilt jetzt. Also härter werden oder sich öffnen. Wenn Menschen es annehmen, dann sagt Paulus, das ist keine Leistung. Sie sind nicht besser als andere. Das ist einfach Geschenk, das ist Gnade. Ich will noch mal Vers 6 lesen. Ist aber aus Gnade, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Es ist Geschenk, sagt Paulus. Das gilt uns. Dieses Geschenk gilt wirklich auch allen. der Paulus gebraucht Zitate aus der Bibel, aus dem Alten Testament an dieser Stelle. Jesaja Kapitel 29, ich habe das vorhin sozusagen mit vorgelesen, und Psalm 69. In Jesaja 29 geht es darum, das Gericht Gottes drückt sich darin aus, dass sich unter Menschen ein Geist der Betäubung breit macht. Das hat man manchmal, diesen Eindruck, dass man das Gefühl hat, wenn man in unsere Zeit hineinschaut, dass Menschen berauscht sind. Ich habe alles, ich brauche doch Gott nicht. Ich komme selber zurecht. Ich bin die letzte Instanz. Wie besoffen sind wir von unserer Selbstverliebtheit und dem Krampf um uns selbst. Blind für Gott, besoffen. Spannend. Also das, was man in einer Zeit wahrnimmt, was man in seinem Leben wahrnimmt, das kann einen so besoffen machen, dass man die Wirklichkeit Gottes und die Wirklichkeit um sich herum nicht mehr richtig einschätzt. Und dann steht hier ein Wort aus Psalm 69, das schier unverständlich scheint. Ich lese das nochmal. Und David spricht, lasst ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Was ist denn das? Das ist ein Gerichtsgebet. Wie kann ein Tisch zum Anstoß werden und wie kann ein Tisch zur Falle werden? In Psalm 23, da betet David ja, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du schenkst mir voll ein und dann Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist ein Extrembeweis der Liebe Gottes. Am Abend vor der Hinrichtung feiert Jesus mit seinen Jüngern das Eröffnungsmahl des Passafestes, das sogenannte Sedermahl. Und da sitzt auch der Verräter Judas dabei. Und da sagt Jesus, wer mit mir das Brot in die Schüssel taucht, ein Zeichen dafür, dass man mit jemandem echt Gemeinschaft hat, weil sonst ist das ja ein bisschen eklig, wenn man sozusagen mit Leuten zusammen aus einer Schüssel dippt. Aber wenn man zu einer Familie gehört, zu einer Freundschaft, dann ist das egal. Also Jesus sagt, wer mit mir das Brot in die Schüssel taucht, der hat Gemeinschaft mit mir. Dem bietet er Gemeinschaft an. Und Jesus bietet selbst seinem Verräter Gemeinschaft an. Er kannte Judas ja. Er sagte ihm im Voraus, dass er ihn verraten wird. Aber selbst dem Verräter bietet Jesus noch die Tischgemeinschaft an. Er lockt ihn bis zum Schluss und es ist die Tragik und das Trauerspiel, dass Judas das zurückstößt. Und Judas geht aus dem Raum. Der geht weg. Es ist bis heute so, dass Menschen die Einladung von Jesus zurückweisen und so ist, glaube ich, Vers 9 gemeint. Lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihn zum Anstoß zur Vergeltung. Das heißt, an sich ist der Tisch das Symbol der Gemeinschaft. Aber gerade an diesem Ort, an diesem Tisch, wo man diese Gemeinschaft innerlich zurückweist, da wird es einem zur Schlinge. Wie viel Güte haben wir schon erlebt? Wie viel Gemeinschaft hat Gott uns schon angeboten? Und das Schlimmste ist, wenn Menschen diese Tischgemeinschaft, diese Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Gott zurückweisen. Ich bitte dich, öffne dich. Es ist Geschenk, so wie es für Israel ist und für uns aus den Völkern, den Heiden, den sogenannten Heiden, Geschenk ist. Wir dürfen Vergebung der Sünden haben und wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen gewiss sein, er gehört zu uns und wir gehören zu ihm. Bitte weis dieses Angebot, dieses Geschenk nicht zurück. Ich glaube, sonst wirst du, sonst werden wir härter, verstockter in unserem ganzen Leben, nicht nur in unserem Glauben. Ihr Lieben, ihr merkt, Römer 11 geht aufs Ganze. Und es geht, wenn es um Israel geht, nicht nur um das Volk Gottes, sondern immer auch um dich und mich. Deswegen, bleib dran, bleib verrückt nach Römer. Nächste Woche machen wir weiter. Wir sind jetzt schon im großen Turn auf Ostern hin. Und ich freue mich dabei darauf, dass wir schon über ein Jahr Woche für Woche unsere Bible Study machen. Also bis bald, macht's gut, euer Pastor Hardy. Tschüss.